Ich finde es schön zu sehen, was in eurer Gemeinde passiert ist in den letzten Jahren, dass das wirklich so ein konkreter Bedarf für euch auch ist, neue Räume zu finden, einfach weil Gott in eurer Mitte was tut. Und vielleicht zur Ermutigung aus unserer Gemeinde, ich weiß nicht, ob es eine Ermutigung ist, aber wir haben auch einen schönen Wachstum erlebt in den letzten 1,5 Jahren. Ich glaube, wir sind bestimmt 100 Leute mehr, als wir vorher waren. Haben manchmal 250 Leute im Gottesdienst und trotzdem unser Technikteam hat sich letzte Woche aufgelöst. Da waren Leute in der Verantwortung, die das jetzt nicht mehr machen können. Und es hatte auch etwas mit Wachstum zu tun. Und zwar, wir haben das so eingeführt, dass man unter der Woche auch kommen muss, um die Band abzumischen. Die haben früher immer sonntagmorgens geprobt, das war auch irgendwie okay für 50 Leute. Und auf einmal hat man gesagt, es wäre aber wichtig, dass man das unter der Woche auch probt, dass das nicht ganz so spontan am Sonntagmorgen kommt. Das hat natürlich für die Techniker bedeutet, die müssen auch da sein. Und dann haben wir gesagt, Mensch, es wäre schön, wenn wir eine betende Gemeinde werden. Deswegen haben wir jetzt immer sonntagmorgens eine halbe Stunde, bevor der Gottesdienst losgeht, so ein Gemeindegebet. Das bedeutet, die Lobpreisband kann nicht mehr proben, muss bis um 8:45 fertig sein. Das bedeutet, nochmal früher aufstehen. Und da haben dann auch manche gesagt, das können wir nicht mehr. Ne? Und jetzt ringen wir mit denen und sagen, kommt, lasst uns doch gemeinsam diesen Weg gehen. Wenn Gott uns Wachstum schenkt, so wie es der Markus vorhin gesagt hat, dann bedeutet das für uns alle, dass wir irgendwie einen Weg finden müssen, damit zurechtzukommen, ohne dass alles andere leidet. Aber auch wenn man größer wird, gibt es auf einmal diese Probleme. Von daher, vielleicht lade ich demnächst mal ein paar von euch ein und ihr könnt dann bei uns die Technik machen. Das merke ich mir, ja. Was ich auch super schön fand, war gerade zu hören, dass ihr diese Apologetik-Reihe macht. Und wir haben tatsächlich bei uns in der Gemeinde gerade eine 4-wöchige Reihe gemacht zu genau den gleichen Fragen. Das waren Sonntagmorgen Gottesdienste zu den Themen Wissenschaft und Glaube, die Frage nach dem Leid, zu Zweifeln. Und an der Stelle möchte ich noch einen ganz kurzen Werbeblock machen. Der ist nicht für die Bibelschule. Ich denke, ihr wisst mit 3 Breimeyers, die bei uns waren mittlerweile, was das ist in Karlsruhe. Wir haben diese Bibelschule, die Missionseinsätze. Sondern wir haben am 5. November, das gehört irgendwie so ein bisschen nachgelagert, bei uns noch zur Apologetik-Reihe dazu, ein Tagesseminar und ein Abendgottesdienst. Das ist ein Dienstag und da kommt ein Mann zu uns, der heißt Vishal Mangalwadi. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Buch der Mitte. Das ist tatsächlich einer der führenden Intellektuellen Indiens und der hat sich damals die Frage gestellt, warum hat sich eigentlich der Westen so entwickelt, wie er es getan hat, und ist zu dem Schluss gekommen, dass unser christlich-jüdisches Gedankengut, also sprich die Bibel, dass das unsere Kultur in all den wichtigen Bereichen wie Wirtschaft und Werte und Ehe und alles drum und dran so stark geprägt hat, dass wir heute immer noch davon zehren, auch wenn unsere Gesellschaft sich irgendwie mehr und mehr von Gott entfernt. Das ist ein Mann, der auf einem sehr, sehr hohen Niveau spricht. Ich habe heiden Respekt davor, den zu übersetzen. Ich muss das nämlich am Abend machen. Und ich übersetze sehr gerne, aber das ist wirklich so ein Vortrag, wo jeder Satz Inhalt hat und wo man nicht zwischendrin mal wegschlafen kann. Also wenn euch das anspricht, am 5. November ist das bei uns in Karlsruhe, könnt ihr gerne auch nochmal zu mir kommen, wenn ihr noch Infos haben wollt. Für das Tagesseminar muss man sich anmelden. Am Abend ist es einfach so zum Kommen. Ja, ich möchte heute Morgen zu euch über ein Thema sprechen, das ich einfach mal genannt habe, Gottes Gegenwart in die Welt tragen. Markus hat gerade gesagt, vor 10 Jahren, da habe ich hier angefangen zu predigen über die Leidenschaft, dass wir andere Menschen erreichen sollen, und die ist mir auch geblieben, wenn ich manchmal in meinem Büro sitze, was ja auch manchmal sehr viel meines Alltags ist, dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, warum ich das tue. Ich habe mich manchmal gefragt, wenn ich kein Christ wäre, was dann mein Beruf wäre. Ich glaube, ich wäre Journalist vielleicht oder Auslandskorrespondent oder vielleicht wäre ich auch doch Lehrer geworden. Würde mich über die Ferien und das Gehalt freuen. Wobei das natürlich auch ein sehr harter Job ist. Aber ich würde nie in einem Büro sitzen und irgendwelche Pläne machen und so. Ich muss mich das immer wieder fragen, warum mache ich das? Und dann muss ich das so beantworten, mich treibt eine Leidenschaft, dass Menschen von Jesus hören, und wenn meine Büroarbeit mit dazu beiträgt, dass Leute dafür mobilisiert werden, dann ist es wert. Heute Morgen darf ich drüber sprechen, Gottes Gegenwart in die Welt tragen, und ich möchte euch heute mit einem Propheten begrüßen. machen, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt, aber wenn ihr ehrlich seid, wenn ihr euch durch das ganze Buch so durchlest, ist schon manchmal auch mühsam. Ich spreche von Hesekiel. Es gibt in der Bibel eine Person, die heißt Hesekiel, der hatte immer wieder Visionen. Gott macht das ja so, dass er zu uns spricht, dass er in unsere Zeit hineinspricht, oft durch Bilder, wo er unsere Fantasie benutzt, unsere Vorstellungskraft benutzt. Da kommt er mit seiner Inspiration rein und er gibt uns dann Bilder, die irgendetwas mit der Realität zu tun haben. Und Hesekiel war so ein Mensch, der hat immer wieder Bilder gesehen, die zugegebenermaßen gar nicht so einfach waren zu verstehen. Vieles hat auch damit zu tun, dass wir heute in einer ganz anderen Kultur leben, wo uns gewisse Begriffe gar nichts mehr sagen. Aber dieses Bild, über das ich heute sprechen möchte, das finden wir in Hesekiel Kapitel 47. Das finde ich ein ganz, ganz kraftvolles Bild, von dem ich mir wünschen würde, dass du mich nicht nur reden hörst heute, sondern dass es sich irgendwie in dein Kopf, in dein Herz, in deine Sinne eingraviert. Und wenn du dann hier aus der Gemeinde rausgehst und nächste Woche wieder deinem Alltag nachgehst, in die Welt rausgehst, dass dieses Bild lebendig wird und dass es ein bisschen was von seiner Kraft in deinem Leben entfaltet. Das ist meine Hoffnung, ja, dass du's siehst. Ist ja manchmal so, du liest Zeitung, das hast du gleich wieder vergessen. Wenn du einen guten Film geguckt hast, dann bleiben die Bilder in deinem Kopf. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott manchmal durch Bilder zu uns spricht. Dieses Bild finden wir in Hesekiel Kapitel 47. Und das ist jetzt ein bisschen so, wie wenn man ein Biobuch aufschlägt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, Biochemie in der Schule irgendwie, da ging es ganz viel um Formeln, ne? H2O, CO2, das kriegen die meisten noch irgendwie zusammen und dann denkt man irgendwie auch, warum können die Leute nicht normal schreiben, red doch von Kohlendioxid und von Wasser, das würde ich auch verstehen, also Wasser zumindest, Kohlendioxid ist schon wieder eine andere Nummer, warum CO2, H2O, muss ich erst eine Geheimsprache lernen, um irgendwie das zu verstehen. Und jetzt hier ich habe ja schon gehört, ihr habt hier Doktoren der Naturwissenschaft, die würden sagen, das ist keine Geheimsprache, das sind einfach die Codes, in denen man sich unterhält, die muss man halt irgendwie lernen, um mitreden zu können. Und jetzt gibt es irgendwie zwei Begriffe hier in diesem Bild, das ich mit euch teilen möchte, die möchte ich euch kurz erklären, damit ihr die Geheimsprache dieses Bilds, dieser Vision besser verstehen könnt. Es gibt so zwei Schlüsselworte, bevor ich das euch gleich vorlese, das Bild euch präsentiere, die man irgendwie so begreifen muss. Und das eine Wort ist Tempel und das andere Wort ist Fluss. Tempel und Fluss. Das sind so zwei wichtige Begriffe in diesem Bild. Die erkläre ich euch kurz, dann macht das gleich viel mehr Sinn. Es mag ja auch sein, dass es heute Morgen Leute gibt, die hier einfach mal zu Besuch sind, die sind nicht so bewandelt mit der Bibel und kennen sich da nicht so aus mit diesen ganzen Metaphern und Begriffen, schon gar nicht aus dem Alten Testament. Für die möchte ich es auch ganz besonders erklären. Also, in der Geschichte von dem alten Israel im Alten Testament, da gab es einen Ort, der war sehr, sehr wichtig, das war der Tempel. Die Israeliten, die wussten, Gott, er wohnt in diesem Tempel, das ist ein ganz heiliger Ort, an dem man ihm begegnen kann. Es gab viele Verheißungen, dass Leute kommen würden, um beim Tempel gegenwärtig zu sein, dass dort die Gebete erhört werden und dass man dort Gott auf eine ganz besondere Art und Weise begegnen kann. Das wusste jeder Israelit im Alten Testament, das ist der Tempel. Jetzt war der Tempel auch noch in verschiedene Räume aufgeteilt. Da gab es einen Vorhof, dann eine Art Innenraum und dann noch ein Allerheiligstes, da wo wirklich Gottes Gegenwart war. Und jetzt gab es aber eine Regel, dass in dieses Allerheiligste, da durfte sowieso nur ein einziger Mensch rein, das war der Hohepriester von Israel, ein ganz besonders ausgewählter Mensch. Und selbst dem, als der in den Tempel reingegangen ist, hat man ihm ein Seil um den Fuß gebunden, falls der irgendwie sich was zu Schulden kommen lässt, in dieser Heiligkeit Gottes und tot umfällt und sonst keiner rein darf, konnte man den zumindest rausziehen. Ja? Also zum Tempel müsst ihr im Prinzip wissen, ein Ort, wo Gott wohnt, nur gewisse Leute durften rein, ins ganz Innere sowieso nur eine Person. An diesem Ort konnte man Gott erleben, deswegen sind die Leute von überall dorthin gepilgert. Nur ganz besondere Menschen kommen ganz nah ran. Das ist das Codewort Tempel. Habt ihr das soweit? Ja? Und dann gab es unter den Israeliten noch ein zweiter Begriff, der eine ganz andere Dimension für sie bedeutet hat als für uns heute. Das war Wasser. Wenn wir heute Wasser brauchen, machen wir den Wasserhahn auf. Ich vermute, du hast heute Morgen geduscht. War eine ziemlich einfache Sache. Du machst das Ding auf, das Wasser fließt. Das ist nicht überall so. Der Überfluss, den wir an Wasser haben, ich glaube, wir haben uns noch nie darüber Sorgen gemacht, dass wir nicht genug Trinkwasser haben könnten. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn du zum Beispiel in der Wüste lebst oder im Mittleren Osten. Selbst heute ist das noch ein Riesenthema. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in der Wüste war, das war in Ägypten, in Südägypten, an der Grenze zum Sudan. Und da sind wir mit so einem Boot den Nil runtergefahren und dann auf einmal ausgestiegen, vom Dach gesprungen, ins Wasser rein, bisschen in die Wüste hochgelaufen, musst aufpassen, dass du nicht auf so eine Sandviper trittst oder einen Skorpion. Und dann standst du auf einmal vor diesen Dünen und du wusstest, du kannst jetzt tausende von Kilometern geradeaus laufen und da gibt es nichts außer Sand. Dann wird dir auf einmal bewusst, die Sonne brennt. Wenn ich hier überleben will, brauche ich Unmengen an Wasser. Das ist überhaupt kein Problem, da innerhalb von weniger Stunden 10 Liter wegzutrinken. Wenn du irgendwo in der Wüste lebst oder nahe der Wüste, dann weißt du, Wasser ist absolut lebensnotwendig, tagtäglich. Wenn irgendetwas wachsen soll, etwas blühen soll, dann braucht es dafür Wasser. Und Abwesenheit von Wasser ist gleich Tod. Und jetzt spricht es hier in dieser Vision von einem Fluss. Von einem Fluss, der fließt aus dem Tempel hinaus. Ich möchte euch gerne diese Vision jetzt vorlesen und dann euch dann heute Morgen ein paar Gedanken dazu weitergeben. Seid ihr bereit? Noch nicht erschlagen von biblischen Begriffen? Alright, also hört mal zu. Und Gott, führte mich zum Eingang des Hauses, also diesem Tempel, und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Jetzt kommen so ein paar ganz detaillierte Ortsangaben, Beschreibungen, kann man fast ein bisschen außer Acht lassen, es geht mir um das große Bild. Und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Also hier ist der Tempel, der hat verschiedene Tore. Da ist dieser Mann, Hesekiel, der beobachtet das alles. Und er sieht, wie Wasser herausfließt unter der Schwelle durch. Ganz kleines Rinnsal. Und das geht hier so durch gewisse Tore durch. Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Also da ist dieser Hesekiel, der hat anscheinend einen Begleiter dabei, einen Mann, und der misst immer wieder, wie hoch das Wasser ist und lässt den Hesekiel immer wieder durchlatschen. Ja, also ist ein bisschen das, was du versuchst, seinen Kindern abzugewöhnen, irgendwie durchs Wasser zu laufen. Er sagt, komm, lauf mal durch. Und er sagt hier, ich laufe durchs Wasser durch und das Wasser geht mir bis zu den Knöcheln. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen und auf einmal ist das Wasser gestiegen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß nochmal 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Also dieses Wasser, alle 500 Meter wird höher und höher und höher. Es geht nicht mehr nur bis zu den Knöcheln, nicht mehr nur bis zum Knie, bis zur Hüfte. Jetzt sagt der Hesekiel, das ist Wasser, das da aus dem Tempel rauskommt, unter dem Thron Gottes hervor. Das ist mittlerweile so angeschwollen, dass man nur noch durchschwimmen kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und jener Seite. Jetzt denkst du, ja, Bäume, schön und nett, ist ja schön und gut, aber jetzt stell dir das vor, du bist hier in der Wüste und auf einmal blühen Bäume, das ist was ganz Besonderes. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Tempelbezirk, fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer. Jetzt müsst ihr wissen, dort, wo dieser Hesekiel diese Vision hatte und wo der Tempel steht, da gab es nur ein Meer, das ist das Tote Meer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Toten Meer war? Wer war da schon mal? Aha, ich sehe einige Israel-Freunde. Das Tote Meer ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Du kannst dich da echt reinsitzen mit einer Zeitung und kannst die lesen. Da gehst du nicht drin unter. Wehe, du hast irgendwo eine offene Stelle am Körper. Das brennt wie die Hölle. Und es liegt daran, dass da so viel Salz drin ist, dass man tatsächlich an der Oberfläche treibt. Aber dieses viele Salz sorgt natürlich auch dafür, dass da so gut wie keine Lebewesen drin irgendwie überleben können. Keine Fische, nichts für die Familie Breimeyer. Das Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk, fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden. Also dieser Strom, der fließt ins Tote Meer rein und dadurch passiert etwas. Das Wasser, das kein Leben zulässt, lässt auf einmal Leben zu. Es wird gesund. Es wird geschehen. Jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden. Sie werden Fische von jeder Art darin finden, zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Ich lese mal noch Vers 12. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken, deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Habt ihr das Bild ungefähr? Ein Tempel, kommt ein Fluss raus, der wird immer größer, er fließt an Orte, an denen kein Leben ist, dort entsteht auf einmal Leben, Bäume wachsen, die das ganze Jahr Frucht tragen, die sogar Heilung für Menschen sind. Und der Hesekiel, der sieht das alles und der teilt das jetzt so, wie ich das euch heute Morgen mitteile, teilt der das dem Volk Israel mit. Und die Frage, die bei den Israeliten genauso entstanden ist wie bei euch, ist ja, okay, super Bild, aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Was bedeutet das denn eigentlich? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Ich glaube, das Erste, was man sehen muss, und das ist das, worum es mir heute geht, ich habe ja gesagt, das Thema ist Gottes Gegenwart in die Welt tragen. Ich glaube, dass wir ganz oft ein Bild haben, und da habt ihr bestimmt auch schon Predigten drüber gehört, dass es irgendwie besondere heilige Orte gibt. Besondere Orte, wo Gott ist und wo man mit seiner Gegenwart rechnen kann und wo es einfach ist, in seine Gegenwart zu kommen. Vielleicht sowas wie den Sonntagmorgen-Gottesdienst. Hast hier ein Lobpreisteam, das nimmt dich mit rein, alle gucken erlöst. Das ist eine Stimmung, wo eine kollektive Erwartung da ist. Heute Morgen wollen wir irgendwie Gott begegnen. In Amerika, wenn du in den Gottesdienst gehst, dann ist sogar der Gottesdienstsaal, der heißt dann sogar Sanctuary, Heiligtum. Ja? Ich komme in die Kirche, gehe in den Gottesdienstsaal rein und ich bin im Sanctuary, ich bin im Heiligtum. Ja? Hier ist Gott. Einige von euch, die sind so alt, dass ihr noch wisst, was die Pensacola-Erweckung war. Brownsville, ja. In den 90er Jahren, manche von euch waren noch gar nicht geboren, da hat Gott auf einmal was ganz Besonderes an einem Ort in Florida, Amerika getan und die ganze Welt ist dorthin gepilgert, weil da Gottes Gegenwart so war. Und in den Jahren darauf gab es viele Gemeinden, die haben ihre Gemeindesäle 100% nachgestaltet nach dem Gemeindesaal in Pensacola, weil sie gedacht haben, dann passiert bei ihnen genau das Gleiche wie dort. Also die Architekturfirma, die das damals entworfen hat, ich glaube, die haben sich bestimmt eine goldene Nase verdient, aber wir haben manchmal so eine Erwartung, Gottes Gegenwart ist an einem Ort ganz besonders und das war 100% die Erwartungshaltung von den Israeliten. Sie dachten, wir kommen zum Tempel, da ist Gott, da dürfen wir zweimal im Jahr hin. Na gut, und dann müssen wir halt wieder in unsere Städte und Dörfer zurück und freuen uns schon aufs nächste Mal. Ich gehe da jetzt irgendwie in Gottesdienst, in den Hauskreis, zum Lobpreisabend, zum Apologetikabend, da ist Gott. Gut, dann muss ich wieder nach Hause oder an meine Arbeit und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Ist nichts falsch damit. Aber was ist die fundamentale Botschaft von diesem Bild? Die fundamentale Botschaft von dem Bild ist, dass man nicht mehr zum Heiligtum kommen muss, um dort Leben und Wasser und Gegenwart Gottes zu erleben, sondern dass von Gottes Thron ein Fluss hinausfließt, überall dort, wo es tot ist. Und das Wasser kommt vom Tempel an den Ort und macht alles lebendig. Nicht mehr die Leute sollen zum Tempel kommen, sondern das Wasser aus dem Tempel fließt hinaus ins tote Land. Und überall, wo es sich nach Tod anfühlt, werden Dinge lebendig. Das war ein krasses Umdenken im Kopf der Menschen und vielleicht ist es auch ein Umdenken in deinem Kopf, wenn Gott dir zuruft, hab doch keine so eine riesige übersteigerte Erwartung an diesen Ort hier Sonntagmorgens, sondern rechne damit, das ist der Fluss meines Lebens dorthin will, wo Tod ist. Und dass es dort immer mehr wird, immer zunimmt und dass das die Art und Weise ist, wie ich wirken möchte, prophetisch in dieser neuen Zeit. Ich tue etwas, nicht mehr zu mir muss man pilgern, sondern ich komme zu den Menschen. Hab drei kurze Punkte für euch heute Morgen, was wir an dem Strom irgendwie lernen können. Erster Punkt, der Strom macht totes Land lebendig. Wir lesen dort, wo der Strom hinkommt, das tote Meer wird lebendig, es wachsen auf einmal Bäume, wo sonst keine gewachsen sind, es gibt Überfluss, der Strom macht totes Land lebendig. Wir machen ja jeden Sommer diese Einsätze in den Mittleren Osten und auch nach Mallorca. Dieses Jahr waren wir wieder an der Partymeile unterwegs, das ist ein Ort, wo wir jedes Jahr einen Einsatz hinmachen. Und wir schlagen da immer vor einer riesengroßen Disco auf und dieses Jahr waren es mehr Leute als je zuvor. Wir hatten 130 Leute, unsere Kinder mitgezählt, die da mit hingegangen sind. Und das ist ganz interessant, diese Diskothek, vor der wir da aufschlagen, der Martin war auch schon mit dabei, die sieht auch äußerlich aus wie ein Tempel. Also es ist so hochgezogen, die reden auch von der Partykathedrale oder jetzt im Oktober ist Mallorca Saisonabschluss in den heiligen Hallen des Megaparks. Also die beschreiben diese Disco eigentlich schon so als eine Art Tempel. Und ich habe bestimmt in den letzten Jahren immer wieder schon mal erzählt, wir kommen da dann hin, wir reden mit den Leuten über Jesus und die Reaktion der Leute ist ganz interessant, wenn sie uns sehen, wenn sie hören, was wir dort machen, dass wir mit Leuten über Jesus reden, die sagen, warum hier? Das ist doch der letzte Ort, an dem man irgendwie über Jesus nachdenken möchte. Es ist interessant, dass auch Christen so denken. Es gibt dann manchmal, wenn man dann irgendwie so Mediencover kriegt, da gibt es ja dann die Kommentarfunktion, das kennt ihr ja irgendwie bei YouTube oder Facebook oder so, kann man ja Kommentare drunter schreiben. Und da gibt es auch Christen, die sich drüber ereifern und sagen, das ist doch kein Ort für einen Gottesdienst. Und das offenbart dieses Denken, dass es eben heilige Orte gibt und weniger heilige Orte. Wenn ich meine Bibel richtig verstehe, sagt Gott, dass ihm die ganze Welt gehört. Und dann ist es für uns irgendwie eine ganz, ganz besondere Erfahrung, während wir dort sind an diesem Ort und während wir dann unsere kleine Band aufbauen und Lobpreis direkt vor dieser Diskothek, wo die tausenden Menschen vorbeilaufen, irgendwie in den Himmel steigen lassen, da sind wir auf einmal mit diesem Anspruch, dass wir sagen, wo immer wir sind, wo immer wir den Namen Jesus erheben, wo immer unsere Füße sich hinsetzen, dort ist Gottes Territorium. Und Leute, die damit überhaupt nicht gerechnet haben, die laufen in unsere Zone, da wo der Lebensfluss fließt und die schmecken etwas davon. Es war ganz interessant, dieses Jahr, da war eine junge Frau, die wir kennengelernt haben, das war eine Afghanin, ja. Und die war mit ihrer Tochter nach Mallorca gekommen und diese Tochter, die war entsetzt und die waren Muslime und sie hat gesagt, Mama, wo hast du mich hier hingebracht? Und die wollte gar nicht mehr aus ihrem Hotelzimmer, die saßen nur noch da drin und wollte nicht mehr raus, sie fand das alles so schrecklich. Und dann hat die Mama sie an einem Abend überreden können, dass sie doch mit ihr nochmal einen Spaziergang macht und dann kam die da bei unserem Gottesdienst vorbei und dann wollte dieses Mädchen gar nicht mehr weg. Ja, die hat gesagt, Mama, wenn ich rausgehe, dann will ich dahin. Und diese Leute, die sind anders. Sie ist ein gläubiger Muslim, hat gesagt, die sind mehr so wie wir. Und dann kam dieses Mädchen jeden Tag mit ihrer Mama und die Beziehung ist gewachsen. Und dann irgendwann waren wir mit im Wasserpark. Sie wollte tagsüber dann auch Freizeitprogramm mit uns miterleben. Und dann sagt die Mama, immer wenn ich über eure Gottesdienste rede, dann muss ich anfangen zu weinen. Und das Mädchen hat gesagt, sie möchte Jesus an ihr Leben anvertrauen. Die Mama wollte das auch. Und dann flog sie nach Hause und dann haben wir gefragt, wo sie herkommt, haben mit einem Pastor von einer kleinen FEG in der Stadt Kontakt aufgenommen. Der hat sich gleich super lieb gekümmert und hat gesagt, ich habe auch einen Hauskreis, der spricht Farsi. Und dann ist diese Frau samstagabends geflogen, sonntagmorgens war sie im Gottesdienst in der Gemeinde und kurz drauf im Hauskreis Farsi sprechenden Hauskreis dort. Und wo einfach jemand auf Leben geschmeckt hat, da wo wir waren. Gab eine junge Frau in unserem Team, die wohnt auch auf Mallorca. Für die ist gerade so ein Dienstabschnitt zu Ende gegangen. Und sie hat gesagt, ich habe aber so die Frauen auf dem Herzen, die in der Prostitution sind. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, auf Mallorca in den Sommermonaten, da verzehnfacht sich der Anteil der Prostituierten auf Mallorca für die Sommermonate. Die kommen überall von Afrika, um da irgendwie zu sein. Dann hast du in diesen Diskotheken die Frauen, die auf den Tischen tanzen, die kommen meistens aus Osteuropa. Und dann hast du noch diese Art Stripclubs, die eigentlich aber mehr wie Bordelle funktionieren. Und da hat sie gesagt, ich würde dieses Jahr gerne mit ein paar Frauen abends einfach diese Frauen aufsuchen. Und dann haben sie angefangen, in die Stripclubs hineinzugehen. Und die haben sich erstmal furchtbar schrecklich gefühlt, weil als Frau geht man da ja nicht rein. Also das ist auch, die wollen ja Männer da drin haben, die wollen ja keine Frauen da drin haben. Das macht ja eher das Geschäft kaputt. Dann sind sie reingekommen, haben gesehen, ein Trink kostet 10 Euro. Das war dann irgendwie auch etwas abschreckend. Und dann saßen sie da unten drin und dann kam tatsächlich die Puffmutter, also das war irgendwie die I don't know, Verwalterin oder Besitzerin oder whatever von diesem Ding. Und die hat sie dann zu Drinks eingeladen, hat stundenlang mit ihnen da unten gesprochen. Und das Ende vom Lied war, dass Gottesdienste entstanden sind für diese Prostituierten. Die sind immer wieder in den Club reingegangen, haben sie die Mädels dort getroffen. Und die afrikanischen Frauen, die draußen auf der Straße waren, die haben die einfach in Nebenstraßen versammelt, haben dort mit ihnen gesungen, einen Bibeltext angeschaut. Und das ist eine Arbeit, die weitergeht. Und wisst ihr, das Bild, das dahinter steckt, das fand ich so mächtig. Diese Leute, die kommen nicht zum Heiligtum. Die sind auf der Straße, die sind kaputt, die sind dort, wo Tod herrscht. Du kannst den Tod schmecken, du kannst ihn fühlen. Es ist so sinnlos, es ist so abgefuckt. Und der Lebensstrom fließt einfach, er sickert rein in Stripclubs, in Nebenstraßen, an Orte und Leute schmecken das und sie werden lebendig. Diese Geschichten sind nicht gebügelt. Diese Frauen, die sind dann auch nicht am nächsten Tag, haben die gesagt, I change my life, ja, ich werde nie mehr das tun. Das sind Prozesse, die in diesen Frauen passieren, aber die fangen an zu weinen, die sagen, die eine Frau, das fängt so an, dass sie dann sagt zum Beispiel, ich bete jeden Tag zu Gott, dass er mir einen Ausweg schenkt. Und die eine hat einen Mann gehabt, der ist auf dem Festland in Spanien und dann hat sie ihm erzählt, dass sie uns begegnet ist. Und dann hat der Mann gesagt, vielleicht ist es das, dass Gott auf die Art und Weise mein Gebet erhört, dass du da rauskommst. Diese Geschichten sind nicht gebügelt, die sind nicht perfekt, die sind nicht sofort alles happy, kann man nicht sofort in ein Buch packen, aber spürt ihr das? Der Strom, er fließt hin zu den Menschen und er macht lebendig dort, wo er hinkommt. Macht totes Land lebendig. Ich habe mich gefragt, was ist das für dich gerade? Wo schmeckt dein Umfeld gerade nach Tod? Ist es in deiner Klasse, weil da eine kacke Stimmung ist und weil da Mobbing ist und weil da keine Atmosphäre ist, wo man gerne lernt? Ja, ist es eine Atmosphäre, wo ein Lehrer dafür sorgt, dass es irgendwie, dass man am liebsten gehen würde? Ich meine, gut, man will immer gehen in der Schule, aber Ist es an der Arbeitsstelle? Ist es, dass da Druck ist, vergiftete Atmosphäre, alles extrem trocken? Vielleicht will Gott dir so ein Bild in den Kopf setzen, dass er sagt, mein Strom, der kommt ins tote Wasser, der kommt ins tote Land. Und stell dir das doch mal vor, denk doch mal an den Ort vielleicht, wenn es mit Arbeit zu tun hat, wo alles sich nach Tod anfühlt und sieh dieses Bild mal, wie der Fluss kommt. Und wie er da durchfließt und wie Dinge anfangen, lebendig zu werden. Vielleicht hat es für dich eher was zu tun mit Lebensumständen, beengende Lebensumstände. Dass du merkst, ich kann gerade nicht wieso, wie ich will. Ich bin gebunden durch eine familiäre Situation, durch jemanden, den ich pflegen muss. Meine Nachbarn, die da eingezogen sind furchtbar, ja. Ich habe einen Freund, habe ich gestern auf Facebook gesehen, der verzweifelt gerade, weil sie gegenüber von seinem Haus eine Kneipe aufgemacht haben, wo jetzt jede Nacht bis um 1 Uhr die Leute auf der Straße Lärm machen. Stell dir mal vor, du wohnst irgendwo, ich weiß nicht, wo du wohnst, auf einmal wird gegenüber eine Kneipe aufgemacht und jeden einzelnen Abend bis um 1 Uhr stehen die Leute draußen, rauchen, grölen, verabschieden sich und du denkst, das ist ein Albtraum. Ich habe hier mein Haus, ich habe das gekauft und es wird nie mehr aufhören. Du wendest dich an die Stadt und keiner kümmert sich. Beengende Lebensumstände. vielleicht auch in der Familie, du merkst, ich komme da gerade nicht raus, es fühlt sich alles nach Tod an, nach abgestorben, nach Ersticken. Wir alle kennen das. Früher oder später erreicht uns das. Und jetzt sieh das doch mal, spür das doch mal, wie der Lebensstrom kommt und wie Gott sagt, was tot war, soll lebendig werden, weil aus meinem Heiligtum etwas herausfließt. Seid ihr noch da? Schaut mal, eine zweite Sache, die ich hier feststelle an dem Strom ist, wo der Strom hinkommt, herrscht Segen im Überfluss. Es heißt, es wimmelt vor Fischen auf einmal in dem Wasser. Die Bäume, sie tragen Frucht das ganze Jahr über. Viermal. Das ist nicht nur eine Ernte, sondern das ist ein Bild für Überfluss. Wisst ihr, und ich glaube, dass wir manchmal so eine Mentalität haben bezüglich Gott, dass er uns immer an so einer kurzen Leine lässt. Versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht an ein Wohlstandsevangelium. Ich bin nicht jemand, der glaubt, dass Gott dich immer nur überschütten will mit allem, was du meinst, irgendwie zu brauchen und dein Leben so easy zu machen wie möglich. Das meine ich nicht. Aber ich glaube auch nicht an einen Gott, der immer knickrig ist, der dich immer kurz halten will, der dir immer nur das geben will, dass du gerade nicht abschnappst. Ja? Daran glaube ich nicht. Dieses Bild ist ein Bild des Überflusses. Wisst ihr, ich war Anfang dieses Jahres in Äthiopien, das war ein ganz schockierendes Bild. Ich bin durch Äthiopien gefahren, Richtung Süden, Richtung Kenia und überall sind mir Kinder begegnet, 7, 8, 9 Jahre alt, die saßen auf Eselkarren und hinten drauf waren so gelbe Kanister. Und diese Kids, die gehen nicht in die Schule, denen ihre eigene einzige Lebensperspektive ist, morgens loszufahren, irgendwo eine Quelle zu suchen, wo es sauberes Trinkwasser gibt, diese gelben Kanister abzufüllen und die zu ihrer Familie zurückzubringen. Ja, irgendwie, das ist das, was sie mit ihrem Leben tun. Deswegen können sie nicht zur Schule gehen, deswegen können sie nichts anderes im Leben tun. Davon ist die Familie abhängig. Und wenn die nicht gehen mit den Kanistern das Wasser holen, sterben die Leute. So ein absolutes Bild von Armut. Und jetzt möchte ich dich fragen, wenn dieses Bild bedeutet, dass dort, wo der Lebensstrom Gottes hinkommt, dass da auch ein gewisser Überfluss da ist, ein Genug haben, eine Sättigung, was bedeutet das für dich in deinem Leben, gerade jetzt, wo du bist? Wo musst du deine Armutsmentalität vielleicht ablegen? Der Tobi und ich, wir waren unterwegs zusammen vor einer Weile, dann sind wir in Bonn beim Haribo-Werk vorbeigefahren. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Haribo isst. Und glaubt ihr nicht, ihr kommst in eine Halle rein, da gibt es jedes Haribo, das jemals erfunden wurde. Und noch mehr, die du gar nicht kennst. Und dann kannst du da durchlaufen und für einen Spottpreis kannst du dir die Tüten füllen und dir so zusammenstellen, wie du willst. Das ist das Gegenteil von Mangel. Ja. Ich habe das in meinem Leben erlebt, materiell. Ich hatte keine Erwartung an Gott. Ich weiß, dass in der Bibel steht, wenn wir das Lebensnotwendige haben, sollen wir uns zufrieden geben. Ich habe erlebt, wie Gott uns Häuser gibt für viele Jahre, die wir umsonst wohnen konnten. Wie Gott uns mehrmals Autos geschenkt hat. Wie Leute uns mit Geld versorgt haben, wo 5000 Euro einfach im Briefkasten lagen. Und in der Zeit, in der es wirklich notwendig war, dass diese Dinge passiert sind, sind sie regelmäßig passiert. Jetzt in der Zeit, wo ich das nicht mehr ganz so notwendig habe, passiert es weniger. Aber in dieser Phase hinein, Gott hat dafür gesorgt. Ich weiß nicht, in wie vielen Wohnungen wir schon übernachten durften, Ferienhäuser, wo wir nichts bezahlen mussten, an den teuersten Orten dieser Welt, wo wir mit allem gesegnet worden sind, was wir brauchen. Ich merke auch manchmal, ich rede manchmal mit Leuten und die verdienen richtig viel Geld und die sagen auch, dass sie kein Geld haben. Und ich verstehe das immer nicht. Ich denke immer, ihr arbeitet doch beide als so und so. Ihr müsstet doch, kann ja rechnen, ihr müsstet da mindestens so und so viel 1000 Euro auf dem Konto haben jeden Monat. I don't know what you do with your money. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und ich habe aber auch in unserem Leben gemerkt, ich weiß nicht, ob das irgendjemand prophetisch interpretieren möchte. Ich habe jetzt kein passendes Bild. Ich habe in unserem Leben gemerkt, ich glaube, wir verdienen immer noch relativ wenig im Vergleich zu dem, was andere Leute haben. Aber ich könnte wirklich behaupten, dass wir wirklich Überfluss haben in unserem Leben. Ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt mit meinen Kindern irgendwo hingehe und sage, oh sorry, heute reicht es nur für Brot und Leona oder so, sondern wir schmeißen unser Geld nicht raus. Aber wirklich, ich habe das Gefühl, dass selbst das, was wir haben, dass das Gott irgendwie benutzt, dass es gut reicht. Ja, irgendwie. Gott möchte uns nicht so kurz halten. Ich glaube, dass es emotional bedeutet. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass du immer auf dem Zahnfleisch gehst. Ja, manchmal gehen wir durch emotional schwierige Phasen, aber ich glaube, auch emotional, Gott möchte dir einen Überfluss geben, wo du aus einer Gesundheit, aus einem Überfluss raus dienen kannst. Die Erfahrung mit dem Heiligen Geist, ja, einfach auch. Gott möchte seinen Geist ausgießen über Söhne, Töchter, Alte, Junge, Mann, Frau. Nimm mal diese Bereiche materiell, geistlich, emotional und stell dir das mal vor, dass Gott wirklich sagt, ich möchte Überfluss da drin schenken. Und dann nicht nur dir, sondern auch den Menschen, denen du begegnest. Überall, wo der Fluss hinfließt, entsteht Überfluss. Letzter Punkt, der mir wichtig ist, ist was ganz Interessantes in dieser Geschichte. Ist euch aufgefallen, je länger der Fluss fließt, umso höher wird er. Knöchel, Knie, Hüfte, Schwimmen. Das ist nicht normal. Was wäre normal? Je länger so ein Rinnsal fließt, umso weniger wird es. Also da kommt ein Rinnsal raus und dann vertrocknet das im Sand. Und hier ist das Bild auf den Kopf gestellt. Es ist ganz wenig. Es wird Knöchel, es wird Knie, es wird Hüfte, du schwimmst drin. Und es ist übrigens auch genau das gleiche Bild, das Gott benutzt fürs Reich Gottes. Ein bisschen Teig durchsäuert alles. Ja? Ganz interessant, ne? Ein bisschen Teig durchsäuert alles. Da ist die Witwe, die Elia hilft mit dem bisschen, was sie hat, und auf einmal wird das Ding nicht leer. Eine weitere Geschichte in der Bibel. Der Lebensstrom, je länger er fließt, nimmt zu, nicht ab. Und ich glaube, das ist auch ein Bild, das wir ein bisschen für die Endzeit haben dürfen. Ich sage euch, was meine Perspektive zur Endzeit ist, zu der Zeit, in der wir leben. Es gibt diese Geschichte in Matthäus 13, Vers 24 bis 30, da beschreibt Gott es so, dass bis zum Ende Unkraut und Weizen parallel wachsen werden. Ich habe keine Weltsicht, dass hier alles vollkommen kaputt geht und schrecklich und furchtbar wird und wir uns irgendwo einsperren müssen und warten, dass Jesus wiederkommt. Das ist nicht mein Bild. Ich habe aber auch nicht ein Bild von dieser Welt, dass alles wunderbar und genial werden wird und alles nur blühen wird und alles Böse weg sein wird. Es gibt ja verschiedene Leute, die die Endzeit verschieden sehen. Ich glaube, da ist so eine Ausgewogenheit in dem Bild von Jesus drin. Parallel wird das Böse zunehmen. Und aber auch Gottes Kraftwirkungen. Und wenn das Böse zunimmt, okay, soll es tun. Aber ich möchte mich auf den Teil fokussieren, wo ich sage, ich möchte vor meinen Augen einen Strom sehen, der immer weiter wächst, der immer größer wird. Auch, Entschuldigung, vielleicht einen ganz kurzen Nebensatz zu dieser ganzen Greta Thunberg-Geschichte. Ich weiß nicht, was eure Meinungen hier sind, ich weiß nicht, was jeder glaubt, ja, aber sagt die Frau, die ist ganz wichtig, dass wir da zuhören, das genauso machen oder sagen, Hilfe, das ist alles nur, ist alles falsch. Ich möchte mal versuchen, die Fakten gar nicht zu interpretieren, okay, let's leave it there, ja. Ich möchte auch nochmal kommen dürfen. Wisst ihr, was mich stört an der ganzen Geschichte, ist die Angst, ja. Und ich würde die Angst, die damit suggeriert wird. Ich glaube, wenn ich jetzt kein Christ wäre und sage, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass dieser Planet möglichst lange überlebt, dann würde ich Angst haben bei dem Gedanken, dass alles untergeht. Ob das so ist, ob diese wissenschaftlichen Erkenntnisse tatsächlich so diesen Konsens darstellen, das mag mal außen vor sein. Aber ich glaube eins. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns nach der Schöpfung gucken. Also keine Frage. Ich glaube auch, dass wir uns fragen müssen, ob es wichtig ist, dass wir 5-mal die Woche einen Schnitzel essen. Ja, und es glaube ich auch, es gibt viele Dinge, wo man wirklich drüber nachdenken kann. Und auch sollte. Aber ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, als Christen mit dieser Angst, mit dieser Weltuntergangsstimmung durch die Gegend zu laufen und dass das alle unser Denken und Entscheiden prägen sollte. Auch wenn das bedeutet, dass manche hier im Raum vielleicht freitags wieder in die Schule müssen. Okay. Ganz kurz, der Lebensstrom nimmt zu. Ist manchmal die Frage, wo nehme ich das wahr, damit es nicht nur ein Bild ist. Ich finde es zum Beispiel toll in unserer Stadt und ich habe nichts damit zu tun. Vor einem Jahr, Weihnachten, neuer Leben, kamen 50.000 Leute in die DM-Arena. 50.000. Das ist ein Sechstel unserer Stadt. Dieses Jahr fällt Weihnachten, neuer Leben aus. Für nächstes Jahr, in einem Jahr, plant das ICF, das da federführend drin ist, für 200.000 Menschen die Veranstaltung in der DM-Arena. Karlsruhe hat in der Innenstadt 200.000 Menschen. Klar, da kommen die Christen aus dem ganzen Land. Aber ich sehe etwas, was zunimmt. Ballermann, wo ich euch vorhin erzählt habe, wir haben angefangen mit 10 Personen, die den Strand auf und abgelaufen sind. Jetzt sind wir mit 130 dort gewesen. Und die Bild-Zeitung hat berichtet und RTL und alle möglichen Medien und sogar eine Talkshow-Einladung war damit rausgekommen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Botschaft irgendwie rauskommt. Und ich sehe da, was klein anfängt, es wird auf einmal größer. Letztes Jahr hatten wir eine Tour in Karlsruhe, wo wir in Schulen gegangen sind. Wir haben jetzt über Jahre so einen Schulclub gemacht, wo wir nach der Schule, in der Realschule Leute irgendwie gefragt haben, ob sie länger bleiben wollen, was von Jesus hören wollen. Letztes Jahr hatten wir eine riesige Öffnung. Wir sind mit einer Band durch Schulen getourt in Karlsruhe und wir hatten Schulen dabei, die haben uns im Pausenhof über 1000 Schüler versammelt. Ja? Tausende von Schülern, wo wir etwas angefangen haben mit einem kleinen Club, mit einem Gottesdienst in einer Schule und auf einmal in Deutschland die säkularen Schulen auf waren. Ich sehe das bei uns in der Gemeinde, dass wir auf einmal 100 Leute mehr sind, weil Gott einfach etwas tut. Wir kaufen mit Gospel Time hoffentlich diese Wochen ein Haus. Das ist etwas, was für viele Jahre wirklich unmöglich war. Ich sehe das um mich rum. Es ist nicht, dass mein Leben problemfrei ist. Ich sehe nicht auch die Mankos in unserer Gemeinde. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir heute Technik hatten in der Gemeinde. Aber ich sehe, wie der Strom zunimmt. Lass uns keine Menschen sein, die über ihr Land dauernd klagen und es ist so harter Boden und es ist so schwierig und es passiert nichts. Come on. Natürlich gibt es immer irgendetwas, wo man sagen kann, das Glas ist halb leer. Aber lasst uns doch dieses Bild vor Augen haben von einem Strom, der zunimmt. Wo das Wasser hinkommt, entsteht Leben. Wo das Wasser hinkommt, ist Überfluss. Und wo das Wasser hinkommt, da steigt es. Kannst du das Bild irgendwie vor Augen haben? Dass Gottes Gegenwart raus soll durch dich. Ich möchte euch gerne zum Schluss eine Minute noch eine Geschichte erzählen, dann will ich noch mit euch beten. Und zwar war ich ja mit dem Tobi und mit ein paar Jungs, waren wir ja an der Nordsee, jetzt vor ein paar Wochen. Hat er wahrscheinlich nichts erzählt. Und die sind halt alle noch jung, ne? Ich bin ja voll alt in dem Kreis. Und die Nordsee, also ich weiß nicht, wie man bei klarem Verstand da in Urlaub hingehen kann im Sommer, weil an so einem richtig heißen Tag hat es 22 Grad und das Wasser erwärmt sich auf 17, so gefühlt. Ne, irgendwie. Also das ist dann zeitgleich mit Mittelmeertemperaturen von 28. Also muss man wollen. Wir haben auch festgestellt, es ist ein ganz gewisser Schlagmensch, der an der Nordsee Urlaub macht. Bin als Kind immer an die Nordsee, ich liebe das. Auf jeden Fall, da waren wir halt an der Nordsee und klar, irgendwie September ist schon gefühlt Herbst, Winter. Die 16 Grad hat die Nordsee auch nicht mal ganz gemacht. Und dann haben wir halt gesagt, eines Morgens, ne, irgendwie, komm, jetzt geh mal schwimmen im Meer. Ja. Ich weiß nicht, wo die verrückte Idee herkam. Ne? Und irgendwie, dann sind wir halt los und ich weiß nicht, Tobi erinnert sich bestimmt, es war saukalt, es hat gewindet, wie blöd. Und dann standen wir da am Strand, die Sonne irgendwo hinter Wolken verborgen, saukalt. Und dann haben wir gedacht, ey, ich glaube das nicht, dass wir jetzt in dieses Wasser müssen. Ey. Und manche gleich, ja, let's do this und so. Und dann haben wir uns halt ausgezogen irgendwie. Die meisten von uns hatten auch Badehosen dabei. Wir waren aber auch die Einzigen, das waren 17 Kilometer Sandstrand. Braucht kein Kopfkino kriegen, ne? Irgendwie so. Ich hatte eine Hose an, Tobi auch. Dann bin ich da halt losgelaufen, das ist scheißkalt hier und dann sehr kalt und dann kam ich da vorne an das Wasser und ich stand so mit den Füßen drin bis zu den Knöcheln und ich habe so gedacht, ob das jetzt wohl zählt, dass ich sagen kann, ich war auch drin, ne? Und dann halt ein paar andere gleich so rein und in die Wellen, ne? Irgendwie so der Wind war bestialisch. Also da waren Kitesurfer draußen, ich habe um ihr Leben Angst gehabt. Und wir dann halt auch. Ich dachte, wenn sich da jetzt verspult, nein, dann stand ich da halt in den Knöchel drin und ich wusste irgendwie, das kann ich nicht bringen. Ich könnte niemals behaupten, ich war drin, wenn ich jetzt hier mir das Wasser um die Knöchel habe irgendwie so ein bisschen spielen lassen. Dann ich sage, okay, ich komme aus der Nummer nicht raus. Und dann bin ich halt in das Wasser reingerannt, ne? Und dann bist du da drin und dann merkst du irgendwie, hey krass, so kalt ist es gar nicht mehr. Also die Zellen sterben dann auch irgendwann ab. Und Und es hat dann echt Spaß gemacht, einfach von diesem Wasser umgetrieben zu werden. Und ich möchte dir das als Bild zurücklassen heute Morgen. Da ist dieser Strom und er fließt, ne? Und ich glaube, du spielst vielleicht auch so mit dem Gedanken dran, ja, okay, ein bisschen was will ich auch davon mitnehmen. Ich lass mir das Wasser ein bisschen um die Knöchel fließen. Aber das Bild hier vom Propheten sagt, Hesekiel hat gesagt, er ist in den Strom reingesprungen und er ist drin geschwommen. Und so ein Strom hat eine Eigendynamik. Wenn du in einem Strom drin bist, dann bestimmst nicht mehr du, wo du hinschwimmst, sondern der Strom nimmt dich mit. Und es ist für uns Deutsche sehr schwierig, uns mitnehmen zu lassen, uns einfach treiben zu lassen, nicht die Kontrolle aufzugeben. Und ich glaube, dass Gott einen Strom hineinfließen lassen möchte in unser Land, das lebendig macht, das Segen bringt, das Überfluss bringt. Und ich will dich fragen, ob du bereit bist, heute da reinzuspringen und zu sagen, ich lasse mich von diesem Strom dorthin spülen, wo totes Land ist. Und ich will einfach glauben, dass dieser Strom, nicht ich, aber dieser Strom lebendig macht. Und ich will dabei sein, ich will verfügbar sein. Ist das okay? Ja. Vielleicht brauchst du auch selbst wieder Wasser in deinem Leben. Dann ist gut, wenn du erstmal ein bisschen drin liegst. Aber der Strom will weg. Der will weg von den heiligen Hallen hinein an Orte, die tot sind. Und er will dich dazu gebrauchen. Das ist auch die Bestimmung von der Gemeinde. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du heute Morgen hier bist und dass du mit deinem Strom hier durchfließt, durch diesen Ort. Wir danken dir, Herr, dass seit du mit dieser Frau am Brunnen in Samaria gesprochen hast und sie gefragt hat, wo man anbeten muss, wo du gesagt hast, dass Gott Menschen sucht, die überall dort, wo sie sind, anbeten. Und Herr, wir wollen das wirklich auf unser Herz nehmen, dass wir sagen, Herr, da wo wir sind, da wo wir stehen, da wo wir leben und egal wie tot es sich anfühlt, Herr, wir wollen diese Orte nicht fliehen, sondern wir wollen den Strom einladen, dass er kommt und lebendig macht. Herr, ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du ihm den Ort zeigst und dass du ihm ein neues Jahr finden lässt, Hoffnung zu haben für steigendes, lebenbringendes Wasser. Keine Hoffnungslosigkeit, sondern beleb du neu, Herr, schenk du Leben. Amen.